unserer heutigen Predigt möchte ich einen kurzen Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu zugrunde legen. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ich habe diese Verse überschrieben: Der Auftrag der Nachfolger Jesu in der Welt und dessen Wirkung auf die Welt. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, unser kurzer Bibelabschnitt ist in zwei Teile gegliedert, die beide unseren Auftrag als Jesus-Nachfolger in der Welt beschreiben. Zum ersten sollen Jesus-Nachfolger Salz der Erde sein, Vers 13. Und zum zweiten sollen Jesus-Nachfolger Licht in dieser dunklen Welt sein, die Verse 14 bis 16. Diesen Auftrag hat Jesus selber in der Bergpredigt im Anschluss an die Seligpreisungen seinen Nachfolgern gegeben. Und diesem Auftrag unseres Herrn wollen wir heute etwas nachsinnen. Römisch 1, Nachfolger Jesu, Salz der Erde. Salz macht unsere Speise schmackhaft und ist ein Konservierungsmittel. Unser Herr Jesus Christus selbst ist eigentlich das Salz der Erde. Um seinetwillen sieht Gott die Welt wieder gnädig an. Seitdem Jesus von Gott her in die Menschheit eingetreten ist, gefällt ihm wenigstens ein Mensch ganz, Matthäus 3, 17. Der zugleich priesterlich für die ganze Menschheit vor Gott steht, wie es der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 4 beschreibt. Um seinetwillen sieht Gott die ganze Menschheit wieder anders an und erhält die Welt trotz aller menschlichen Sünde. Dieser Rettungsaktion der Liebe Gottes durch Jesus Christus, der ja gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, soll auch heute noch Raum gegeben werden, damit viele ihr Heil in ihm dankend den Vater und den Sohn in Ewigkeit preisen. Aber auch um der Gemeinde Jesu willen schaut Gott die Welt gnädig an und übt Langmut. Auch sie ist nach Jesu Wort Salz der Erde. Denn in Christus und seiner Gerechtigkeit darf die Gemeinde Jesu priesterlich für die Welt vor Gott stehen. Dem ist vergleichbar, dass Gott einst des Noah inmitten des Gerichts der Sintflut bedachte und so mit seiner Welt weitermachte, 1. Mose 8. Ebenso hätte Gott, wenn in Sodom auch nur 10 Gerechte vorhanden gewesen wären, das Gericht über die Stadt noch einmal aufgeschoben, 1. Mose 8, 32. Ganz Israel wurde am Sinai berufen, ein priesterliches Volk zu sein, das für die Welt vor Gott steht. Und Mose und Daniel standen im Gebet in besonderer Weise für ihr von Gottes Gerichten bedrohtes Volk ein. 2. Mose 32 bis 34 und Daniel 9 wird das beschrieben. Gleicherweise dürfen Jesu Jünger und darf die ganze Gemeinde Christi in der Nachfolge ihres Herrn und entsprechend dem Vorbild alttestamentlicher, priesterlicher Menschen für die Welt vor Gott stehen, für die Einzelnen und für die Vielen. In welcher Haltung und mit welchem Verhalten haben nun Christen mit ihrem Einfluss diese Salzwirkung für die Welt und auf die Welt? Bestimmt nicht, indem sie rigorose, extreme, überscharfe Töne anschlagen. Das kann nämlich die Welt auch. Sondern allein, indem sie in der einfältigen Nachfolge ihres Herrn stehen, in ihm sind und bleiben und mit nichts aus ihm heraustreten, indem sie in seinem Geist, in ihrem Leben immer wieder neu und immer wieder völliger Raum geben, indem sie im steten Umgang mit ihrem Herrn leben und ihm ähnlich zu werden trachten in allem, auch mit dem Alltäglichsten, Gott gefallen wollen und entsprechend reden und handeln. So haben Christen Salzwirkung, ob sie das merken oder nicht, vor Gott und vor den Menschen. Eben mit dem Einfluss, den sie nehmen in ihrem gesamten Umfeld. Und wenn nun das Salz nicht mehr salzt? Ob das bei dem in der Natur vorkommenden Salz geschehen kann, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall können Christen ihre Wirkungskraft verlieren, vor allem durch die Anpassung an die Welt. Eine Gemeinde Jesu, die sich der Welt nicht anpasst, kommt schwer durch die Welt, aber sie nimmt großen Einfluss auf die Welt. Eine Gemeinde Jesu dagegen, die sich der Welt anpasst, kommt leicht durch die Welt, aber die Welt nimmt dann großen Einfluss auf sie. Christen dürfen sich nicht der Welt gleichstellen, nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen, 2. Korinther 6, 14. Sie dürfen nicht in der Welt auf- und untergehen. Oft wurde schon gesagt, das Salz dürfe nicht im Salzfass bleiben, sondern müsse in die Speise. So müsse auch die christliche Gemeinde in dem Sinn in die Welt hinein, dass sie in der Welt aufgehe. Doch diese Sicht ist falsch. Mit dem Salz, von dem hier Jesus redet, mit seiner Gemeinde, ist das anders als mit dem Salz, das in die Speise gegeben wird. Jeder Vergleich, jedes aus der Natur genommene Bild für das Geistliche hat eben auch seine Grenze. Schrift muss auch hier mit Schrift ausgelegt werden. Unser Wort vor allem auch aus seinem unmittelbaren Zusammenhang verstanden werden. Die vorausgehenden Seligpreisungen sagen, dass Jesu Jünger anders sind als die sie umgebende Welt. Weil ihr Herr so ganz anders ist und sie ja ihm folgen und ähnlich werden wollen. Eben deshalb werden die Jünger Jesu auch angefeindet und verfolgt, wie es in Matthäus 5, 11 und 12 beschrieben ist. Es ist wahr, dass wir Christen nicht für uns bleiben dürfen, sondern uns, unser Herr, in die Welt gesandt hat, wie er vom Vater in die Welt gesandt wurde. Und ebenso, wie sich unser Herr der Welt nicht angepasst hat, dürfen auch wir uns der Welt nicht anpassen, auch auf die Gefahr hin, dass sie uns daraufhin anfeindet. Hier muss Salz in seiner ganzen Herbheit Salz bleiben. Wo wird nun nach biblischer Ankündigung auf dem letzten Wegstück der Gemeinde Jesu das heute nach den in Erscheinung tretenden und in der Schrift längst genannten Vorzeichen durchaus nahe sein kann, eine solche Anpassung zur Gefahr? A. Durch die Zusammenarbeit mit der letzten, wiedergöttlichen, die Welt umspannenden Macht und Machtgruppierungen. Offenbarung 17, 12 und 13 spricht von einer Vormacht und 10 Satelliten, beziehungsweise die Gleichschaltung und Vermischung mit der hinter dieser Macht stehenden Ideologie. Wir wissen dabei noch nicht, um welche Ideologie es sich handeln wird. In der Bildersprache der Offenbarung heißt diese letzte antichristliche Weltmacht das Tier, die Bestie. Offenbarung 13, 1 folgende und Daniel 7, 3 folgende. Und ein entarteter Teil der Weltchristenheit oder eine Welteinheitsreligion beziehungsweise Welteinheitskultur nennt Offenbarung 17, 1 und 2 die Hure. Diese Hure vor allem wird mit dem Tier zusammenarbeiten, Offenbarung 17, 3. Diese Strukturen im gesellschaftlichen, politisch-globalen und geistlichen Bereich können wir heute schon sehr, sehr deutlich wahrnehmen. Schon im Alten Testament klagt Gott durch seine Propheten, dass sein Volk zur Hure geworden sei. Das heißt, den Ehebund mit Gott gebrochen hat und zu den Götzen und Weltmächten übergelaufen sei. Entsprechend ist auch hier das Wort Hure zu verstehen, Jakobus 4, 4. Der seinem Herrn dagegen auch in der Zeit des großen Abfalls treu gebliebene Teil der Christenheit in der Welt heißt im letzten Buch der Bibel die Braut. 2. Thessalonicher 2, 3 und Offenbarung 19, Vers 7 bis Offenbarung 22, 17. Es ist die Gemeinde Jesu, die im einfältigen, das heißt im treuen Warten auf ihren Herrn bleibt. In unverbrüchlicher Treue, auch in schwersten Anfechtungen des Glaubens ohne zu schauen. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Offenbarung 14, 4. Lasst uns heute schon klar in diese Spur treten und darin bleiben. Eine besondere endzeitliche Gefahr ist die Verwechslung der biblischen Freiheit vom Gesetz mit sträflicher Gesetzlosigkeit. Der Antichrist heißt der Mensch der Bosheit. Griechisch Anomia, das heißt Gesetzlosigkeit. Das ist in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 beschrieben. Und Jesus sagt, dass die Anomia überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten werde. Matthäus 24, 12. Bei dieser endzeitlichen Gesetzlosigkeit handelt es sich nicht nur um ein Übertreten der Gebote Gottes, was ja schon immer der Fall war, sondern darum, dass der Mensch diese Gebote, diese hilfreichen Leitplanken Gottes überhaupt demontieren, abschaffen will. Und da sind wir heute schon fleißig dabei. kaum irgendetwas ist für die geistige Situation rund um den Erdball heute so kennzeichnend wie eben diese Neigung, diese Gebote und Ordnungen Gottes abzuschaffen. Und nun ist es die besondere Gefahr, dass selbst Christen sich von dieser Gesetzlosigkeit ansticken lassen und sie mit der hilfreichen biblischen Freiheit vom Gesetz verwechseln. Die biblische Freiheit vom Gesetz ist, dass im Gleichnis vom verlorenen Sohn der Vater für diesen nicht etwa nur einen Zettel außen an die verschlossene Tür heftete mit den Bedingungen der Wiederannahme des Sohnes, sondern dass der Vater die Türe öffnete, dem Heimkehrenden entgegeneilte, ihn in die Arme schloss und aufnahm, ohne irgendwelche Vorbedingungen zu stellen. Das ist das süße Evangelium, wie es Luther sagt. Wenn nun aber der Sohn nach der so freundlichen Aufnahme durch den Vater im Vaterhaus und unter den Augen des Vaters hätte weiterleben wollen, wie bei den Schweinen und bei den Dirnen, so wäre das sträfliche Gesetzlosigkeit gewesen. Er wäre so nicht wahrhaft nach Hause gekommen gewesen und gewiss auch nicht lange zu Hause geblieben. Womit soll man nun salzen? Wenn Christen durch Anpassung an die Welt ihre Salzkraft verlieren und das Gewissen auch der Nichtglaubenden beruhigen, dann ist niemand mehr da, der den so wichtigen Dienst tut, dass die Menschen zur Buße zu rufen und über die Buße zum Glauben zu führen. Dieses kraftlose Salz ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Gott ist, der wegschüttet, wegwirft. Und das tut er im letzten Gericht. Matthäus 8, Vers 12 folgende. Und oft tun das schon in dieser Welt die Menschen, gerade die Nichtglaubenden. Zunächst begrüßt es die Welt, wenn die Christen sich solcherweise anpassen, aber nicht selten verachtet wenig später die Welt dann solche Christen, weil sie ja nicht mehr zu geben haben, als sie selbst hat. Lasst uns deshalb auf dem Weg der einfältigen und unbeirrbaren Nachfolge Jesu bleiben, auch wenn wir den Wind im Gesicht haben. Und wir wollen das nicht nur wegen unserer eigenen Seligkeit tun, sondern auch, damit wir der uns umgebenden Welt nichts schuldig bleiben im Blick auf die Erhaltung der Gnadenfrist für sie. Lasst es uns wagen, um der Nachfolge unseres Herrn und unseres an Gottes Wort gebundenen Gewissens willen erforderlichenfalls anders zu sein als andere, so wie Daniel, der Politiker unter den Propheten, anders war. Er musste zwar daraufhin in die Löwengrube, Daniel 6, aber Gott hat sich auch wunderbar zu ihm bekannt. Auch bei uns wird das nicht ohne Kampf, Leiden und Anfechtung abgehen. Aber Gott wird sich gleichfalls zu uns bekennen am Ziel und vielleicht auch schon auf dem Weg. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Die Nachfolger Jesu, Licht der Welt. Welt ist die Menschenwelt, die den Adel trägt, Gottes Schöpfung zu sein und zugleich auch Makel der Sünde. Diese Welt braucht das Licht, das Gott ist, denn die Welt ist im Dunkel. So sagt es der Prophet Jesaja: Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, Jesaja 60,2. Heute merken viele, dass das so ist. Trotz aller Aufgeklärtheit, aller Humanisierung und alles wissenschaftlichen Fortschritts. Woher kommt es nun, dass es so finster ist? Es ist wie mit unserem Teil der Erdoberfläche um Mitternacht. Die Sonne scheint wie immer, aber wir sind der Sonne abgekehrt. Eben aus demselben Grund ist die Menschenwelt in diesem tiefen Sinn im Dunkel, weil sie sich von der Sonne aller Sonnen, dem lebendigen Gott, abgewandt hat. Und im Dunkel ist es kalt. Man stößt einander. Die Mächte der Finsternis regen sich und die Werke der Finsternis geschehen. Diese Sachlage gilt es auch in der politischen Arbeit mit Nüchternheit zu sehen, sonst werden wir enttäuscht. So ist das in diesem Äon, in dieser Weltzeit, bis zu Jesu Wiederkunft. Doch dann wird in einem Augenblick sozusagen ohne Frühdämmerung Gott diese Welt herumdrehen und ins Licht stellen und so der Tag, sein Tag anbrechen. Dann wird unser Herr nicht mehr nur der Morgenstern sein, dann ist er selber die Sonne. Und Menschen, die ihn, sein Licht, nicht angenommen haben, die im Dunkel bleiben wollten, bei den Werken der Nacht und der Macht der Finsternis, werden dann mit dieser Macht von der Erde weg verbannt werden. Die Nacht ist zwar vorgerückt, der Tag schon nahe herbeigekommen, doch noch immer hält Gott die Uhr an und gibt den Menschen eine Chance, dass ins Licht zu Jesus treten und ewig gerettet werden. Römer 12, 13. Und nun sagt unser Herr zu den Seinen, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir nicht von uns aus. Das müssen wir klarstellen. Wenn es nur um uns ginge, hätten die Spötter recht, die sagen, nein, ihr Christen seid nicht das Licht der Welt. Allenfalls das Schlusslicht. Christen sind aber dadurch Licht der Welt, dass sie zu dem einen wahren Licht der Welt, zu diesem in diese Welt gekommenen Sohn Gottes und so in sein Licht kommen. Nur so können wir als Widerschein sein Licht, seine Klarheit, seine Liebe in unsere Umgebung weitergeben. Wenn das Licht unseres Herrn recht aus uns hervorleuchten soll, so ist es auch wichtig, dass wir uns von ihm reinigen lassen. Aus einem Beleuchtungskörper, in dem zwar eine klare Lichtquelle ist, der aber mit dickem Schmutz verklebt ist, kann das Licht nur sehr geschwächt, wenn überhaupt, hervorleuchten. Wir können nur bitten, dass der Herr uns reinigt und unsere alte Eigenliebe, unsere Ehrsucht, unsere Empfindlichkeit, unser unreines Begehren, unsere Unlauterkeit in seinen Tod gibt. Mögen wir für sein Licht klar durchsichtig sein und möge unser eigenes mehr und mehr entschwinden, sodass durch uns die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus bei anderen Menschen zu entstehen vermag, wie Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 4 beschreibt. Aber werden wir Christen überhaupt beachtet? Unser Herr sagt, seid unbesorgt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Zwar ist unser Leben noch verborgen in Christus mit Gott. Kolosser 3,3. Aber dennoch sorgt der Herr, der in diese Welt gekommen ist, um das Licht dieser armen, dunklen Welt zu sein, dafür, dass sein Licht die Menschen erreicht. In dem wunderbaren Schlussbild der gesamten Welt- und Heilsgeschichte Gottes in der Offenbarung wird uns die Stadt Gottes auf der neuen Erde gezeigt. Das Volk Gottes um seinen Herrn. Die Stadt, die als gewaltiger, würfelförmiger Leuchter wundervoll in die ganze Schöpfung hineinleuchtet. Dafür darf das weltweite Wirken der Gemeinde Jesu mit Zeugnis und Liebestat ihres Herrn schon ein wichtiger Anfang sein. Es ist nötig, mit diesem Licht zu dienen. Man zündet ja auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Dieses Licht soll sich selber verzehrend einen Dienst tun. Dazu muss es an den richtigen Ort gestellt werden. Nicht unter ein Hohlmaß, wie man es damals hatte, sondern auf einen Leuchter. Christen sind immer wieder in Versuchung, sich auf sich selbst zurückzuziehen, weil sie sich nicht in genügendem Maße für andere verantwortlich wissen und auch, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil sie den Kampf scheuen. Umso mehr ist es nötig, dass wir in Demut und Mut mit dem Zeugnis von Jesus in Wort und Tat aushalten, und zwar an dem Platz, an den Jesus uns gestellt hat. So leuchtet es allen, die im Hause sind, im Haus unserer Familie, unseres Wohnens überhaupt, unserer Gemeinde, unseres ganzen Lebenskreises. Es leuchtet denen, die es mögen, und es leuchtet denen, die es nicht mögen. Und denen, die es mögen, denen gibt es Hilfe, Ermutigung, Trost und Wegbegleitung zu unserem Herrn und auf dem Weg mit ihm. Unser Herr gibt uns ausdrücklich die Weisung: So lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Deshalb soll das Ziel aller unserer Salz- und Würzkraft und alles Wohltuns als Leuchte für den Herrn sein, dass dadurch Menschen auf Gott hingewiesen werden und ihn in Ewigkeit hochpreisen. Lass uns so freudig und in Treue unseren Herrn bezeugen, denn Jesus lässt die Seinen nicht alleine zappeln. Er geht ja mit, weil wir seine geliebten Brüder und Schwestern sind. Er persönlich hat es uns zugesagt, dass er zu den Seinen steht. Matthäus 28, 20. Und dort heißt es: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und so segne uns unser wunderbarer Herr und Heiland. Amen.